Liebe Geschwister, als wir vor gut einem Monat nach dem Gottesdienst hier im Kreis zum Abendmahl zusammensaßen und wir uns nochmal so die unfassbare und unermessliche Liebe unseres Herrn Jesus Christus vor Augen gehalten haben, ja, wir uns, sag ich mal, auch nochmal die Abendmahlsworte vergegenwärtigt haben, dass da in der Tat alles drin vorkommt, was unser Jesus Christus gemacht hat. Da kamen mir einige Tage später, kamen mir zwei Fragen in den Sinn. Und die eine Frage ist die, auf welche Art und Weise liebt uns eigentlich unser Herr? Und die andere Frage, auf welche Art und Weise lieben wir ihn? Es ist schon faszinierend, wie der Herr das manchmal führt. Gerade in der Einleitung von Benjamin haben wir ja auch das Stichwort Liebe gehört. Ja, und jetzt taucht dieses Wort wieder in diesen Fragestellungen auf. Und was so elementare Fragen zu sein scheinen, ist ja unglaublich vielfältig. Das ist ja schon auf der menschlichen Ebene so. Wir kennen die Definition Liebe. Liebe ist, Liebe heißt. Und dann kannst du zig Aussagen dazu machen. Und wenn du jetzt in die Bibel hineinschaust, ist das nicht viel einfacher mit dem Thema Liebe. Und wir wollen mal versuchen, das Ganze ein bisschen zu ordnen. Du kannst also jetzt zunächst mal Menschen in den Blick nehmen, die Gott wirklich geliebt haben. Da denken wir zum Beispiel an die Moabiterin Ruth. Nicht indem sie aus dem Alten ausgestiegen und in ein völlig neues hineingestiegen ist, also heraus aus ihrer alten Heimat, ihrer alten Kultur, ihrer alten Religion hinein, ein völlig neues. Hinein in ein Leben, in eine Bindung an das Volk, an das jüdische Volk, an das Volk Gottes und letztendlich an den lebendigen Gott. Oder denken wir an Elisa, der den Ruf Gottes an die erste Stelle gesetzt hat. Oder denken wir, ja, da kommen wir ja heute zu, denken wir an Esther, ja, die dieses unglaubliche Vertrauenswagnis da eingegangen ist, dass sie letztendlich nach einigem Widerstand doch das getan hat, was Mordechai, der Onkel von ihr, wollte. Oder denken wir an Elia, der sich wirklich auf eine Änderung seiner Lebensplanung durch den lebendigen Gott eingelassen hat. Und jetzt die andere Seite, auf welche Art und Weise liebt uns Gott? Auf welche Art und Weise liebt uns der Herr? Und da finden wir ja faszinierende Beispiele, besonders wenn wir mal so die Evangelien da durchgehen. Also indem Jesus Christus wirklich mit grenzenlosem Erbarmen liebt, Menschen liebt, die es noch gar nicht wissen, die es noch gar nicht ersehnen, wie zum Beispiel dieser Gelähmte, als er von seinen vier Freunden da nach Jesus geschleppt worden ist, zu Jesus geschleppt worden ist. Oder denken wir, indem Jesus Christus da einen Ruf in das Leben eines Menschen erschallen lässt, ein Ruf, der das Leben total verändert hat, wie es zum Beispiel in ganz besonderer Weise der Petrus erlebt hat. Oder indem sich Jesus, sag ich mal, in uneingeschränkter Hingabe sich mit Menschen verbunden fühlt, wie er das am grünen Donnerstag seinen Jüngern zeigte, als er ihnen die Füße wusch. Oder wie Jesus Christus, ja, ohne jegliche moralische Vorbehalte sich Menschen zuwendet, wie dieser Frau gegenüber, die da dieses besondere Gefäß oder dieses besondere Fläschchen da hatte und es vor Jesus Christus aufbrach. Nicht indem Jesus Christus wirklich mit Liebe die Wahrheit sagt, ja, diesem reichen jungen Mann gegenüber. Und wie Jesus Christus wirklich aktiv Menschen sucht, und das hat er uns ja besonders deutlich gemacht, zum Beispiel in den beiden Gleichnissen vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Schaf. Und wir wollen mal zwei Beispiele heute und soweit es der Herr will in einem Monat. Wir wollen mal zwei Beispiele mal herausnehmen aus diesem Ganzen, aus dieser Fülle. Und zwar heute soll es um die Esther-Geschichte gehen. Und zwar speziell um das Kapitel 4. Und ich hatte euch ja herzlich gebeten, mal dieses Kapitel durchzulesen. Und wenn ihr Zeit gehabt hättet, auch noch mal die ersten drei. Und aus diesem Kapitel eben in ganz besonderer Weise dieser Vers 14. Das ist ja dieser entscheidende Vers in diesem gesamten Kapitel 4. Also dieser Vers 14, wo es da heißt, Wenn du, also Esther, wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von anderswo Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Doch du und deine Verwandtschaft, ihr werdet zugrunde gehen. Und jetzt dieser markante Satz, wer weiß, ob du nicht gerade für diese Zeit zur Königin erhoben worden bist. Wir wollen noch mal stille werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt mitten unter uns bist und dass du auch derjenige bist, der uns jetzt dieses Wort aufschließt. Und wir bitten dich um die rechte Aufmerksamkeit, um die rechte Konzentration, damit wir auch wirklich verstehen, was wir für unser persönliches Leben da zu lernen haben. Und so geben wir dir die alle Ehre und loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen. Vielleicht noch mal eine ganz knappe Schilderung der ersten drei Verse, der ersten drei Kapitel. Und zwar in Esther 1, ja, da wird uns das weltliche Königreich mit all seiner Macht und Pracht, da wird uns die ganze Weltgeschichte vor Augen gehalten, ganz kurz und knapp gesagt. Dann in Esther 2 entdecken wir ja, wie diese junge Frau, die damals noch den Namen Hadassatrubuk, wie diese junge Frau ja in besonderer Weise da von dem Herrn geführt wird. Und der Gedanke in Esther 3 ist, ja, dass also wie der Glaube mit Charakter durchgezogen wird, wofür der Mordechai steht. Und wie gleichzeitig dieser Glaube einen unglaublich irrationalen Hass auslöst auf Mordechai selbst und auf das jüdische Volk. Und dann hier, wofür also hier dieser Haman steht. So, und jetzt in Esther 4 erleben wir wirklich eine einzigartige geistliche Entscheidung, wie eben die Königin Esther ja dieses unglaubliche Vertrauenswagnis eingeht, dass sie letztendlich eben doch das tut, was der Mordechai von ihr gefordert hat, nämlich zum König zu gehen, wohlgemerkt ungerufen. Das ist auch noch der entscheidende Punkt. Ungerufen da zum König zu gehen, um vor seinem Thron um Gnade zu bitten für das Volk, für das jüdische Volk, also letztlich für das Volk Gottes. Und jeder wusste damals, wer ungerufen zum König geht, das ist so gut wie sicher der Tod. Es sei denn, dass der König der betreffenden Person sein goldenes Zepter da entgegenstreckt. Aber ansonsten bedeutete es wirklich der Tod. Und man fragt sich natürlich wirklich, wie ist solch ein Vertrauenswagnis möglich? Wie ist es möglich, dass die Esther wirklich diesen Weg gegangen ist? Du kannst natürlich jetzt sagen, das, was hier in Kapitel 4 und in den nachfolgenden Kapiteln geschildert wird, dass quasi von einer einzigen jungen Frau das Schicksal einer ganzen Nation abhängt, dass das in einer so dramatischen Dimension geschildert wird, dass ich, der hier in diesem kleinen Kreis friedlich sitzend, überhaupt nicht da mittendrin stecke. Absolut richtig. Weder von dir, noch von mir, noch von uns allen hängt oder wird das Schicksal einer ganzen Nation abhängen. Aber die Grundwahrheiten, die in diesem Kapitel 4 direkt oder indirekt stecken, die gelten natürlich auch für dein kleines persönliches Leben, das du mit Jesus Christus geht. Und diese Grundwahrheiten, die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und die erste Grundwahrheit, liebe Geschwister, ist die, dass man also in der Tat glaubt, dass Gott für das Leben, ganz allgemein jetzt gesagt, dass Gott für das Leben eines Menschen etwas vorhat, etwas vorgesehen hat. Kurz und knapp gesagt, dass du wirklich der Vorsehung glaubst. Und dazu musst du zunächst mal eine Vorentscheidung treffen. Die klingt zwar sehr banal, aber der Vollständigkeit habe. Dazu musst du zunächst mal eine Vorentscheidung treffen, dass es einen ganz persönlichen Gott gibt, der das macht, was er vorhat. Das musst du also erstmal diese Entscheidung treffen. Und das ist ja nicht bei jedem so. Das wissen wir auch. Nicht der eine, betet den Zufall an, der nächste fällt vor dem Schicksal auf die Knie, die anderen versuchen gewisse Situationen mit Pech und Glück zu erklären und dann gibt es wiederum andere, denen ist alles egal. Aber Vorsehung im biblischen Sinne hat also nichts mit Fatalismus zu tun, hat auch nichts mit Passivität zu tun, hat auch nichts zu tun mit unverantwortlicher Schicksalsergebenheit, sondern es gibt einen persönlichen Gott, aus dessen Hand du kommst. Das ist also das ganz Entscheidende. Es gibt also wirklich diesen persönlichen Gott, aus dessen Hand du kommst. Aber dann nicht so, dass er dich ins Leben gesetzt hat, dich selbst überlassen hat, so nach dem Motto, so, jetzt mach mal, was du willst, sondern Psalm 139 in Erinnerung rufen, von diesem Gott ausgehend, der jeden nur denkbaren Tag weiß, der in den Büchern, ob das jetzt diese anderen Bücher sind oder ob das nun das für uns Christen das Buch des Lebens ist, aber der von jedem denkbaren Tag weiß, der in diesen Büchern geschrieben ist. Jeder Tag, jeden Tag kennt er. All die Tage, die du schon gelebt hast, den Tag, den du heute durchlebst und die Tage, die du noch leben wirst. Und das von jedem Menschen. Ganz, ganz wichtig, dieses biblische Denken. Ganz, ganz wichtig, dieses biblische Denken. Dass man sich wirklich fragt, was ist das für ein Gott, der jeden Tag weiß von jedem Menschen? Und das kommt ja auch so ein Stück weit zum Ausdruck in dem Epheserbrief in Kapitel 1, in diesen beiden Versen 9 und 10, wo es da heißt, Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen. Liebe Geschwister, das ist unser Gott, der plant und der das, was er plant, sagt und der das, was er plant und sagt, auch umsetzt. Erkennen wir da diesen Dreiklang? Plan, Wort, Tat. Plan, Wort, Tat. Haben wir es drin? Plan, Wort, Tat. Das ist unser Gott. Und das gilt jetzt nicht nur von den großen welt- und heilsgeschichtlichen Dingen, sondern das gilt auch ganz persönlich von den Details deines kleinen Lebens, das du mit dem Herrn Jesus Christus wirklich führst. So kann nämlich der Apostel Paulus sagen, jetzt kommen wir auf diesen Leitvers zu sprechen, nochmal Epheser 2, Vers 10, wo es da heißt, wir sind sein Werk geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Liebe Geschwister, ist das nicht faszinierend? Da gibt es bei Gott sozusagen eine Akte, keine Strafakte, da muss ich mal den Philipp angucken. Keine Strafakte, kennt sich ja damit aus, mit dieser juristischen Begebenheit, sondern eine Planungsakte. Nicht, dass sich der lebendige Gott überlegt hat, nicht das Arbeitsamt, nicht das Jobcenter, sondern dass sich der lebendige Gott überlegt hat, welche Werke er da in dein Leben hineinlegen kann, damit du mit den Werken unterwegs sein kannst. So macht also der lebendige Gott das wirklich. Und das ist jetzt aus der Sicht Gottes kein Marionettenspiel, wo du quasi ferngesteuert da deinen Weg gehen musst, sondern, es zeigt etwas von dieser unglaublichen, fürsorglichen, planenden, liebevollen Güte Gottes, dass er sich Zeit nimmt, dass er dir den Wert gibt, dein Leben so zu gestalten, liebe Geschwister, so zu gestalten. Und auf diesen, das ist jetzt ganz entscheidend, was die Esther betrifft, und auf diesen Gedankengang ist die Esther ansprechbar. Weil das nämlich zur Grundstruktur ihres Glaubens gehört, dass sie von einem planenden Gott ausgeht. Und sie hat ja schon zu dieser Zeit wunderbare, wunderschöne Vorbilder. Denken wir nur an Josef und seine Erfahrungen. Man möchte fast sagen, Josef, das männliche Pendant zu Esther. Wie der lebendige Gott da in dieses Leben des Teenagers da eingegriffen hat, wie er dieses Leben umgewirbelt hat. Und zwar so umgewirbelt hat, nicht nur für den Josef persönlich, sondern auch noch, das ist ja auch noch wunderbar zu sehen, sondern auch noch für andere, die da an seinem Leben dranhängen. Das heißt, das, was der lebendige Gott da mit Josef vorhat, das hat eben nicht nur individuellen Charakter, sondern es bekommt seine Bedeutung dahingehend, dass sich dein Leben nicht nur auf dich selbst konzentrierst, dass du dich nicht nur um dich selbst drehst. Wir kennen ja so egoistische Menschen. Wir sind ja im Grunde genommen eigentlich sehr arme Menschen. Wir haben ja nur sich. Das ist ja relativ wenig. Das ist ja leicht überschaubar. Also, ein Beispiel, ein wunderschönes Vorbild hat da schon mal die Efta mit dem Josef und seinen Erfahrungen. Ein anderes Beispiel ist diese Naaman-Geschichte. Und wir erinnern uns da an diese junge Sklavin, an dieses junge Mädchen, die irgendwann da plötzlich im Hause des Naaman, dieses syrischen Generals, da landet. Und man sich fragt, was ist das bloß für ein Irrsinn, solch ein Mädchen zu verschleppen, das dann irgendwann im Hause des Erzfeindes Israel landet. Aber dann wird dieses junge Mädchen zu einer wunderbaren Botin für diesen Naaman, für diesen syrischen General. Und wir wissen ja, wie diese ganze Geschichte ausgeht. Und schon allein an diesem Beispiel, liebe Geschwister, sehen wir nicht, dass das Leben von Josef und das Leben von dieser jungen Sklavin doch eine ganz andere Bedeutung bekommt, eine Bedeutung über ihr persönliches Leben hinaus. Und ebenso auch betrifft das die Esther. Esther, der lebendige Gott, hat dir das Leben nicht deswegen geschenkt, dass du da im goldenen Käfig, da im Harem, da in diesem Harem, da im Quadrat herumläufst, sondern er hat dir wirklich das Leben gegeben, damit du auch für andere noch etwas sein kannst. Das ist es, liebe Geschwister. Nun kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass es dir sicherlich nicht schwer fallen wird, jetzt ganz allgemein die Vorsehung Gottes für das Leben eines Menschen theoretisch zu bejahen. Aber ich denke, es ist etwas anderes, wenn dieser theoretische Gedankengang bei dir im Leben ankommt, in deinem Leben greift, dort zum Tragen kommt. Und es ist sicherlich noch mal etwas anderes, ob dieser theoretische Gedankengang bei dir positiv oder belastend ankommt. Was ist denn, wenn du Josef heißt, wenn du da verkauft, wenn du verschleppt wirst, wenn du irgendwann dann in Ägypten und dort im Gefängnis landest, zunächst mal alles schief läuft. Doch dann hast du den Eindruck, dass der Bäcker und der Mundschenk dir vom lebendigen Gott zur Hilfe gegeben ist und dann passiert es, dass der eine umkommt und der andere vergisst dich für 2 Jahre. Das ist doch dann viel eher belastend. Erst fast am Ende seines Lebens konnte Josef sagen, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Aber, liebe Geschwister, bis dahin musste er durch, ohne zu wissen, wie das Ende aussieht. Dass der lebendige Gott mit diesen, in Anführungsstrichen, mit diesen Schicksalsschlägen es für Josef und für die anderen so vorgesehen hat. Und wie ist das mit diesem jungen Mädchen da in dieser Naaman-Geschichte, als sie da verschleppt wurde? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gedacht hat, ach, das macht alles nichts. Der lebendige Gott wird schon ein höheres Ziel mit mir verfolgen. Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht? Und was ist es, wenn du jetzt Esther heißt und steckst wirklich in schwierigen Situationen? Schwierigen Situationen. Wenn die mögliche Vorsehung, wir kommen nachher noch drauf, dass es ja nicht so einfach ist, eine Vorsehung zu erkennen. Wenn also eine mögliche Vorsehung wirklich für dich belastend ist und du sie eigentlich gar nicht möchtest. Aber trotzdem, das ist die erste Grundwahrheit, die wir wissen müssen, dass du wirklich die Vorsehung glaubst. Nur die Vorsehung glauben ist das eine. Die Vorsehung aber wollen, das ist nochmal ein ganz anderer Akt. Und dazu musst du allerdings auch eine Entscheidung treffen. Und zwar die, dass du die Souveränität Gottes in deinem Leben akzeptierst, respektierst. Das heißt, nicht nach dem Motto, ich kann ja halt doch nichts machen, wenn er das so für mich vorgesehen hat, ich kann eh nichts dran ändern. Nein, sondern Es ist sicherlich schwierig, das dann so zu sagen, aber dass du wirklich dahin kommst, zu sagen, er darf das. Es ist schließlich Gott, die letzte Autorität im ganzen Universum, der für mich allein zuständig ist. Dass du wirklich dahin kommst zu sagen, ja Herr, ich möchte dir die Ehre geben und ich möchte dir immer wieder mein Leben oder einen bestimmten Lebensabschnitt, möchte ich dir immer wieder aktiv, vertrauensvoll in deine Hände geben, aus denen mein ganzes Leben ja gekommen ist. Nicht ich bestimme das Leben, nicht ich besitze das Leben, sondern Herr, du hast die Vorsehung, du hast den Plan, mach es. Aber das ist nicht so leicht zu sagen. Besonders eben dann, wenn die Vorsehung wirklich für dich belastend wirkt und du sie eigentlich gar nicht möchtest. Und deshalb gehört aber auch zum Wollen, gehört auch das Erkennen, dass, wenn der lebendige Gott planerisch in dein Leben eingreift, es für dich eine unheimlich große Würde ist. Was ist das für eine Würde, dass der lebendige Gott zu dir sagt, ich habe dein Leben geplant oder ich plane dein Leben oder ich plane einen Lebensabschnitt in deinem Leben? Von einem Eichhörnchen würde er das nicht sagen. Aber er sagt es eben zu dir. Und das ist es doch, liebe Geschwister, was dem Beter aus dem 139. Psalm ja wirklich so in Erstaunen bringt, dass er im Nachhinein sehen kann, wie er vorgeburtlich gestaltet worden ist und wie dann jeder Tag seines Lebens offenbar ist. Da kommt der Beter doch nicht an und sagt, ach, was ist das furchtbar, jeder Tag schon gelaufen. Nein, sondern er sagt, was ist das, Herr, wirklich für ein Wunder, dass du dich um mich, kleines Würmchen, von denen es aber Milliarden auf diesem Globus gibt, kümmerst, dass mein Leben wirklich einen Zweck hat. Auch wenn du vielleicht diesen Zweck Gottes nicht sofort erkennst. Aber dass mein Leben hier jetzt wirklich, wirklich einen Zweck hat. Einen Zweck hat, selbst bei eingeschränktem Leben. Und dann siehst du ihn vor dir. Dann siehst du ihn, diesen Blindgeborenen aus Johannes 9. Und diese kurzsichtige und diese kleinkarierte Meinung der Jünger, die sich nur zu einem einzigen Gedanken hinreißen lassen können. Einer muss gesündigt haben, dass dieser Mensch so leben muss, entweder die Eltern oder er selbst. Und Jesus Christus antwortet, völlig unsinniger Gedanken. Der Mensch ist deswegen da, damit die Zwecke Gottes an ihm sichtbar werden. Deswegen. Und dann siehst du ihn, den Teenager Daniel, der mit in die babylonische Gefangenschaft verschleppt wurde, brutalst herausgerissen aus seinem jüdischen Leben. Aber wie wir ja wissen, er war eben nicht das arme Opfer der Weltgeschichte mit all ihrer Dramatik. Er war eben nicht den finsteren Mächten hilflos ausgeliefert, sondern es steckte ein Zweck Gottes dahinter. Und ich denke, liebe Geschwister, das ist doch eine Hilfe, das zu wissen. Deswegen wird nicht alles leicht und locker. Keineswegs. Und deswegen wirst du vielleicht am Anfang auch nicht alles verstehen, was Gott da mit dir vorgesehen hat. Keineswegs. Aber du hast eine Perspektive. Ansonsten könntest du doch am Leben verzweifeln. Also die Vorsehung wirklich glauben, die Vorsehung wollen. Und jetzt kommt natürlich ein Punkt, der ist sehr heikel und sehr schwierig. Nämlich, du musst auch die Vorsehung erkennen. Und das ist in der Tat nicht so einfach. Eine Vorsehung zu erkennen. Und ich denke, da musst du zunächst mal begreifen, ich sag das jetzt mal einfach so, ohne jegliche Prüfung, aber ich könnte mir das vorstellen, dass wirklich die Vorsehung erkennen in den seltensten Fällen bedeutet, dass jetzt mal im Bild gesprochen, da ein Bote vorbeikommt und dir sagt, gehe nach rechts oder gehe nach links oder gehe geradeaus und dann läuft alles wunderbar. Nein, das Ganze ist ein Prozess. Das Ganze ist ein Prozess. Und deswegen ist es ja so tröstlich, dass die Esther zunächst mal Nein sagt. Die sagt doch nicht, oh, ich habe die Stimme Gottes erkannt, Mordechai, ich gehe jetzt zum König und lass mich hinrichten. Nein, nein, die sagt zu ihm, nein, das passt mir überhaupt nicht, das mache ich nicht. Das ist ein Todesurteil. Du kennst doch die Gesetze. Du weißt doch, wenn ich da hingehe, was dann passiert. Also sie schaltet ihren Verstand nicht einfach aus. Nur, jetzt kommen Faktoren hinzu, auf die der Mordechai die Esther hinweist. Faktoren, ja, die es ermöglichen, eine Vorsehung zu erkennen. Und zwar sagt quasi so der Mordechai zu der Esther, Esther, halt dir doch mal momentan die politischen Verhältnisse vor Augen, so wie sie gerade sind. Esther, durchdenk doch mal bis zum heutigen Tage deine persönliche Biografie. Da hat doch der lebendige Gott etwas gefügt. Esther, kannst du mir irgendjemanden nennen aus dem ganzen Umfeld der jüdischen Gemeinde in Susa, der so nah dran ist am König wie du? Kann es nicht sein, und jetzt kommt dieser Satz da, kann es nicht sein, dass Gott es so vorgesehen hat, dass du ausgerechnet für diese Zeit zur Königin gemacht worden bist? Kann es jetzt sein, dass diese verrückte Sache jetzt einen Sinn bekommt? Damals nach diesem verrückten Casting da. Nicht damals, als du da in dieser Parfümerieabteilung ein Jahr lang herumgedreht wurdest, bis du entsprechend duftetest. Da gab das alles noch gar keinen Sinn. Aber Esther, jetzt macht das Ganze doch wirklich einen Sinn. Denk wirklich darüber nach, Esther. Aber ist ja auch interessant, der Mordechai sagt ja nicht zu der Esther, ist da ganz klar eine Vorsehung, sondern er sagt, könnte es nicht sein, komme das. Also so ein gewisser Zweifel steckt da noch drin. Aber damit wird auch deutlich, das ist nicht so ganz klar immer wieder eine Vorsehung zu erkennen. Aber wir können ja jetzt rückblickend das sehen, ja? Wir können jetzt rückblickend sehen, was das für Faktoren gewesen sind. Nicht der erste Faktor ist doch, dass die Esther oder wie sie damals hieß, dass sie besonders schön war. Nicht der zweite Faktor war doch, dass sie diesem Suchtrupp da über diesen Weg lief. Nicht der dritte Faktor war, ja, dass sie die Sympathien des Dienstpersonals gewann, das wird ja immer wieder betont. Der vierte Faktor war, dass sie auch dem König besonders gut gefiel. Und was es vielleicht sonst noch an Faktoren sind, die da gar nicht aufgeführt sind. Aber das sind doch, wenn man das mal so sich vor Augen hält, das sind doch ganz normale Faktoren. Ganz normale Faktoren. Da war kein Erdbeben, da kam nicht irgendwie ein Engel vorbeigerauscht. Ganz normale Faktoren. Aber das müssen wir ganz klipp und klar sehen. Es ist nicht so einfach, eine Vorsehung zu erkennen. Du brauchst häufig sicherlich andere. So wie Mordechai für Esther. Und es gibt ja, wenn man mal so die Apostelgeschichte durchforstet, es gibt ja wunderschöne Vorsehungsgeschichten. Ja, denken Sie nur an Apostelgeschichte 10, wie da dieser Hauptmann Cornelius da zum lebendigen Glauben kommt, wie der lebendige Gott das so gefügt hat. Nicht da, wir kennen ja diese ganze Vorgeschichte da mit dem Petrus, wie er da in Verzückung gerät und dann sieht er dieses merkwürdige Menü da vom Himmel herabkommen und so weiter und so weiter. Wir kennen diese Geschichte. Oder Apostelgeschichte 16. Nicht, wie Gott es, sag ich mal, so gelenkt hat, dass es sich eben so gefügt hat, dass das Evangelium nach Mazedonien kommt und eben nicht in die Provinzen Asia und Bithynien. Und wir haben ja gesehen, dass der Apostel Paulus nie ein Visum bekommen hat. Nicht, oder Apostelgeschichte 18, wo dieses Ehepaar Aquila und Priscilla diesem Paulus da über den Weg laufen und dann die beiden Männer merken, dass sie auch noch denselben Beruf haben und dann schließlich die Gemeinde in Korinth entsteht. Und was ich besonders schön finde, ist Ruth 2. Ja, Ruth 2, liebe Geschwister, wie der lebendige Gott diese Moabiterin Ruth zum richtigen Zeitpunkt auf den richtigen Acker, der dem Boas gehört, schiebt. Das ist unser Gott, der das ganze Katasteramt kennt, der über jede Grundstücksgrenze Bescheid weiß, der jeden Eigentümer kennt, der auch alle Eigentumsverhältnisse kennt. Das ist unser lebendiger Gott. Wunderbare Vorsehungsgeschichten, wie gesagt, aber nicht einfach die Vorsehung wirklich zu erkennen. Die Vorsehung glauben, die Vorsehung wollen, die Vorsehung erkennen. Du musst aber die Vorsehung auch bedenken. Du musst die Vorsehung auch bedenken. Die Esther ist ja nicht die erste Person, die beim ersten Hinhören nicht, sag ich mal, zu einer möglichen Vorsehung ein krasses Nein sagt. Da steht sie ja in guter Tradition mit anderen biblischen Personen. Und wir wollen da nur mal zwei herausgreifen. Der eine ist Jeremia. Der hat ja nicht zum lebendigen Gott gesagt, ach Herr, ich würde mich ja freuen, wenn du es für mich vorgesehen hast, den Beruf des Propheten. Sondern der hat ja nicht nur am Anfang, sondern der hat ja auch während seines Prophetendienstes schwer darunter gelitten, unter seinem Dienst, unter seiner Berufung und schwer dagegen gekämpft. Ich glaube, der Jeremia ist auch einer, der den Tag deiner Geburt da verflucht hat wie Hiob. Nicht? Und der andere ist Mose. Der andere ist Mose. Dem hätte es ja schon längst klingeln müssen. Der hätte ja schon mal, hätte schon längst aufgrund seiner Vorgeschichte mit dieser kleinen Arche da, hätte er ja sagen müssen, warum macht der lebendige Gott überhaupt solch einen Aufwand, was mich betrifft? Meinesgleichen sind zu Tausenden damals umgebracht worden. Warum lebe ich noch? Und man ist ja erstaunt, wenn man seine Berufungsgeschichte liest, wie oft er quasi Nein gesagt hat. So oft Nein, dass der lebendige Gott heftig werden musste, um ihn wirklich in die Spur zu bringen, dass er endlich die Vorsehung schluckt. Lest mal die Berufungsgeschichte des Mose durch. Ja, und genauso geht es weiter mit Esther. Das ist nicht stimmig, das passt mir nicht, das ist mir zu schwierig, das ist mir eine Schuhnummer zu groß, das bedeutet den Tod. Ach, nimm welche Aussage du willst. Und Mordechai? Esther, denke wirklich gut darüber nach. Denke wirklich gut darüber nach. Gott geht seinen Weg mit dir oder ohne dich? Und wenn Gott seinen Weg ohne dich geht, obwohl er den Weg mit dir gehen will, dann hast du das Nachsehen. Esther, denk gut darüber nach. Und so kann es natürlich, und der Vollständigkeit halber wollen wir diesen Punkt mit aufnehmen, so kann es natürlich sein, dass du eine Vorsehung übersiehst, oder dass du sie wirklich ganz bewusst ablehnst. Was ja hier zum Glück nicht vorkommt. Die Heilsgeschichte Gottes, die wäre weitergegangen. Ohne Frage. Gott hätte einen anderen Weg gefunden, um sein Volk vor dem Genozid zu bewahren. Keine Frage. Darüber brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken zu machen. Aber was wäre mit Esther gewesen? Was ist mit Menschen, die die Vorsehung, die der lebendige Gott in ihr Leben hineingelegt hat, ablehnen, die diese geistliche Entscheidung nicht getroffen haben? Was ist mit solchen Menschen? Kennst du das? Kennst du das vielleicht aus deinem eigenen Leben? Gibt es da vielleicht eine Wundestelle in deinem Leben, wo du weißt, wenn ich damals die Vorsehung ernst genommen hätte, dann sähe mein geistliches Leben heute vielleicht anders aus. Nicht in dem Sinne, dass jemand verloren geht oder nicht, nein. Aber weil ich von der Spur des Segens abgekommen bin, weil mir viel, viel Segen verloren gegangen ist. Und wir sind ja durchaus clever, um uns vielleicht an einer möglichen Vorsehung oder das, was Gott für uns da so momentan vorhat, uns da so vorbeizuschlängeln. glaube nicht, dass wir so brutal sind und ganz offen zu Gott sagen, nein. Sondern wir sagen, ach, wir überlegen noch. Wir überlegen noch. Und das kennt man ja im säkularen Bereich auch. Man sagt weder ja, noch nein, aber letztendlich ist es ein faktisches Nein. Wir schieben es weiter weg, wir vertagen es auch später. Nur, jetzt im, was den geistlichen Bereich betrifft, nur manchmal gibt es in der Geschichte Gottes kein Später, sondern gibt es nur ein Jetzt. Esther, jetzt oder lass es bleiben. Und dann der letzte Punkt, den wir dabei bedenken müssen. Dass wir die Vorsehung dann letztendlich auch, ja, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass man sie will, dass man sie bejaht, dass man sie letztendlich auch wirklich konsequent umsetzt. Durchaus mit Angst, liebe Geschwister, durchaus mit Zweifel, durchaus mit Unsicherheit, durchaus in dem Wissen, dass ich letztendlich nicht alles verstanden habe, was Gott da mit mir vorhat. Es ist immer ein Vertrauenswagnis. Und Esther geht dieses Vertrauenswagnis ein. Wie geht sie das zunächst mal ein? Indem sie sich in Ort und Zeit festlegt. Denn sie sagt zu dem Mordechai, ja, das machen wir jetzt. Und ich bitte jetzt um eine dreitägige Fastenzeit für alle Juden da in Susa. Und ich mache genau dasselbe mit meinem Dienstpersonal. Auch daran kann man schon wieder sehen, gut, auch wenn sie sicherlich einen gewissen Einfluss und Macht hatte, aber über ihr Dienstpersonal. Aber man kann trotzdem sehen, wie angesehen sie auch bei dem Dienstpersonal war, dass auch das Dienstpersonal wirklich da bereit war, mit ihr jetzt 3 Tage zu fasten. Und dann gehe ich zum König. Und es finden sich in der Bibel noch einige, die sich auch in Ort, in Zeit und Ort festgelegt haben. Mir fällt da gerade der Josua ein. Der hat ja auch mal zu den Ältesten da gesagt, in 3 Tagen gehen wir über den Jordan. Da hat er sich auch in Zeit und in Ort festgelegt. In 3 Tagen, Ort, irgendeine Stelle am Jordan. Gehen wir rüber. So, und jetzt sitzt die Esther da und weiß überhaupt nicht, was dieses konsequente Umsetzen letztendlich bedeutet. Denn sie kann ja über Kapitel 4 nicht hinausschauen. Kann sie ja nicht. Aber sie geht dieses Vertrauenswagnis ein, weil sie sich in Ort und in Zeit festgelegt hat. Und solange du in deinem Kämmerlein sitzt und die Vorsehung bedenkst, was ja richtig ist, aber wenn du sie nur bedenkst und nur hin und her überlegst, passiert nichts. Aber Esther, sie hat sich in Zeit und Ort festgelegt. Und dann wissen wir ja, dass sich diese Vorsehung dann wirklich erfüllt hat, dass die Esther wirklich eine unglaubliche Bestätigung dessen erfährt, wozu sie sich festgelegt hat, dass in der Tat der lebendige Gott in ihr kleines Minileben eingegriffen hat und es für seine Zwecke benutzt hat. Und liebe Geschwister, wie schwierig vielleicht auch eine Vorsehung sein mag. Aber das müssen wir doch alle wirklich sagen. Kann es was Schöneres, kann es was Besseres geben, als wenn der lebendige Gott dein Leben, mein Leben, unser Leben oder einen Abschnitt für seine Zwecke gebraucht. Also, die Vorsehung glauben, die Vorsehung wollen, die Vorsehung erkennen, die Vorsehung bedenken, und die Vorsehung auch konsequent umsetzen. Und das ist jetzt der letzte Gedankengang. Wer das alles in höchstem Maße durchlebt hat, das wissen wir, ist kein anderer als unser Herr Jesus Christus. Als es nämlich vor der Hinrichtung um ihn dunkel wurde und Kämpfe um ihn herum tobten, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, nicht den blassesten Schimmer. Da sagte er schließlich, und sagen wir es mal in der Stimme dieses Morgens, das hast du, mein Vater, so für mich vorgesehen. Und jetzt bitte ich dich, Vater, dass du mit mir da durchgehst. Und ich möchte noch mal schließen mit diesem Wort aus Epheser 2, Vers 10, wo es da eben heißt, nicht wir sind wirklich sein Werk geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Amen.